Wir wollen bei SWR 2 Impuls jetzt über Empathie sprechen. Aber was ist das eigentlich genau? Empathie, das ist laut Wikipedia die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein anderes Wort für Empathie ist Einfühlungsvermögen. Das deutsch-amerikanische Institut Heidelberg veranstaltet morgen die 10. Empathiekonferenz. Thema in diesem Jahr, wie wir in Krisen und Konflikten Empathie erfahren. Sehr aktuell in Zeiten von Corona, Trump und weltweiter Migration. Professorin Tanja Singer ist wissenschaftliche Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und bei der Konferenz mit dabei. Frau Singer, war das eben eine gute Definition von Empathie?
Sagen wir mal, es ist eine sehr, sehr breit gefasste Definition und wir Neurowissenschaftler oder Psychologen haben sehr viel differenziertere Begriffe, um diese verschiedenen sozialen Emotionen zu benennen. Das heißt zum Beispiel die Empathie, die definieren wir eigentlich nur als eine Art emotionale Resonanz. Das heißt, sich einfühlen in die Gefühle der anderen. Ne? Wenn jemand leidet, leide ich mit. Wenn jemand sich freut, bin ich auch erfreut. Wenn jemand Ekel riecht, dann kann ich Ekel riechen.
Wenn jemand gähnt, gähne ich auch. Das ist genau, doch so ein Klassiker, ne?
Genau, wobei wir das eben emotionale Ansteckung nennen. Und der Unterschied zwischen Empathie und emotionaler Ansteckung ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich gähne, nicht unbedingt merke, dass ich gähne, weil jemand anders mich angegähnt hat. Ne? Das ist eine sehr unbewusste Reaktion. Und bei der Empathie weiß ich, dass ich stellvertretend ein Gefühl teile mit jemandem, das aber nicht meins ist. Ne, wenn jemand leidet, dann habe ich Empathie für diese Person und leide vielleicht mit, aber ich weiß, ich bin nicht die Ursache für dieses Leid, sondern der andere leidet. Ne? Mhm. Und das bei der emotionalen Ansteckung weiß ich das nicht, dann haben Babys schon, ne? Die fangen an zu schreien, weil jemand anders schreit und wissen noch nicht mal, dass sie quasi wie bei einem Virus angesteckt wurden. So, ja?
Okay.
Und dann vielleicht nochmal zur Definition, die enthält auch Phänomene, also diese Wikipedia-Definition enthält Phänomene, die wir kognitive Perspektivübernahme und Mitgefühl nennen, also Compassion. Und Compassion und Empathie sind zwei extrem verschiedene Dinge und diese Fähigkeit, sich kognitiv in jemand reinzudenken, ist auch nochmal ein ganz anderes Netzwerk im Hirn.
Apropos Gehirn, was spielt sich denn bei der Empathie neurologisch in unserem Gehirn ab? Weiß man das schon?
Also,
genau?
Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Schmerzreiz bekommen, so machen wir auch die Experimente im Scanner, und ich auch Schmerzreize bekomme, dann werden neuronale Netze aktiviert, die meine eigenen Schmerzen verarbeiten. Ne? Das Aua, was ich empfinde, das unangenehme Gefühl, wenn ich einen Schmerzreiz habe an meiner Hand oder einen Schmerz, das reaktiviere ich dieses Netzwerk, um zu verstehen, wie sie sich fühlen, wenn sie Schmerzen bekommen. Ne? Und
okay.
Dadurch ist es eine Art Teilen von ihrem Schmerz in Form einer Aktivierung der Netzwerke im Gehirn, die diese Emotion in mir auch verarbeitet.
Das heißt, das sind ganze Netzwerke, wie Sie es gesagt haben, und Empathie
ja.
Ist nicht an einem winzigen Punkt festzumachen im Hirn.
Nee, nein, weil es hängt ja auch von dem Gefühl ab, was Sie haben. Also wenn ich zum Beispiel mich mit Ihnen freue, also empathische Freude, ne, dann werden Netzwerke aktiviert, die meine Freude auch verarbeiten. Und das sind völlig andere Netzwerke als die, die Schmerz verarbeiten. Wenn ich mit ihnen mitleide, also sie leiden, dann habe ich eben Schmerznetzwerke, die aktiviert werden. Das sind also völlig andere. Das heißt, je nach Gefühl, womit ich mit ihnen schwinge, werden andere Netzwerke im Gehirn aktiv. Ne?
Man hat ja, glaube ich, auch lange Zeit gedacht, dass die Spiegelneuronen, eine bestimmte Art von Neuronen, für Empathie verantwortlich sind. Da gab es ja so einen regelrechten Hype um diese Neuronen. Ist das noch aktuell?
Also ja, die Spiegelneurone sind halt im Affengehirn als Neurone also direkt abgeleitet worden. Und das war im Bereich von Handlungsbeobachtung. Also ne, man hat zugeguckt, wie man einen Zucker anfasst und hochhebt. Ne? Und das waren also Motorneurone, die eben Handlungsbewegungen kodieren. In der Empathie geht es ja um Gefühle. Das heißt, es sind ganz andere Netzwerke im Gehirn aktiv, wenn ich Gefühle teile oder wenn ich eine Handlung beobachte von jemandem. Ne?
Mhm.
Aber das Prinzip, also deswegen sprechen wir auch nicht von Neuronions, weil wir ja zum Beispiel Empathieforschung in Affen gar nicht machen dürfen und können, also weil das ja emotionale Forschung ist. Das heißt, wir gucken uns immer mit Brain Imaging ganze Netzwerke an, ne? Und nicht einzelne Neuronen. Daher sprechen wir nie von Spiegelneuronen in der Empathieforschung. Aber das Prinzip, können Sie sagen, ist das Gleiche. Ne? Ich aktiviere Netzwerke, die meine eigenen Emotionen kodieren, um zu verstehen wie in einem Spiegel, was der andere fühlt. Und in dem Sinne ist das abstrakte Prinzip dahinter das gleiche.
Primatologen haben herausgefunden, dass auch Menschenaffen empathisch sein können bis zum gewissen Grad. Wieso klappt es dann bei manchen Politikern nicht? Hat das mit Macht zu tun?
Nee, also die Empathie ist eine ganz fragile, sagen wir mal, Emotion. Also wir haben auch Versuche gemacht, zum Beispiel in einem Hirnscanner, wo wir zum Beispiel Fußballfans in den Scanner gelegt haben und dann konnten die zugucken, wie einer Schmerzreize bekommen oder erlitten hat, der angeblich vom gleichen Fußballclub, also vom gleichen Fanclub war und ein Rivale, also vom Gegnerclub, Fußballclub, ne? Also das nennt man in der Forschung Outgroup-Member. Ne? Und die Gegner, da war die Empathie nicht mehr zu messen, ne? Sondern so eine Art Schadenfreude. Das heißt also, wenn derjenige, das waren ja eigentlich alles nur Schauspieler, man dachte nur, ne? der gescannt wurde, dachte, aha, da leidet jetzt gerade jemand von meinem eigenen Fußball-Fanclub, da hat man Empathie messen können im Gehirn. Eine Sekunde später, wenn der andere, der da rechts vom Scanner saß und man dachte, das wäre jemand eben vom Gegenclub sozusagen, von der Outgroup-Partei, also Fußballclub, dann hat man Signale im Hirn messen können, die der Schadefreunde zugrunde liegt. Also man hat sich gefreut, dass der andere leidet. Und das zeigt jetzt nur, wie fragil es ist. Ne? Die Empathie kann an- und ausgehen von einer Sekunde zur anderen, weil wir den einen mögen, weil wir ihn für fair halten, weil wir ihn als Rivalen einschätzen, weil wir denken, der gehört nicht zu unserer Gruppe, also nicht unserer Identitätsgruppe. Ne? Und daher ist Empathie eine sehr fragile Angelegenheit.
Und das hat nichts damit zu tun, dass Machtmenschen weniger empathisch sind?
Nee, nicht so einfach. Also wie gesagt, es kommt darauf an, welche Ziele man dann hat. Ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Macht im Prinzip Empathie tötet. Ja?
Sie schreiben auf Ihrer Homepage, die Abwesenheit von Mitgefühl ist Ursache für die meisten globalen Probleme. Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Da spreche ich aber eben nicht von Empathie,
sondern von Mitgefühl.
Compassion, genau. Mhm. Und das ist was völlig anderes. Mitgefühl beruht auf einem anderen, auf völlig anderen Netzwerken im Gehirn. Also nehmen Sie zum Beispiel das Beispiel, man leidet mit jemand mit, ne? Bei der Empathie leidet man wirklich, man hat also negativen Affekt und das hat auch die Gefahr, dass man so in empathischen Stress geraten kann, der dann überhaupt nicht mehr gut ist, ne, weil man dann letztlich selbst zu viel Stress hat. Aber Mitgefühl kommt aus einem Motivationssystem, was sozusagen Caring Motivation heißt, also aus einer Fürsorge und ist eigentlich eher in positiven Emotionen von Fürsorge, Liebe, von einer Motivation, dem anderen wirklich helfen zu wollen, Altruismus. Ne? Wenn ich auf meiner Webpage sage, dass Mitgefühl eben kein Luxus ist, sondern Notwendigkeit, dann meine ich wirklich diese altruistische Haltung, wo es mir um das Wohlergehen des anderen geht. Und das kann man auch üben und trainieren, aber es ist nicht Empathie.
Sie haben gerade gesagt, Empathie kann man auch trainieren. Bräuchten wir denn in Zeiten von Corona, von Krisen und Konflikten mehr Empathie, um da gut durchzukommen?
Ich würde sagen, mehr Mitgefühl. Also die Empathie, die ist eh da bei den meisten, wenn man nicht Psychopath ist. Ne? Also bei den ganz seltenen Fällen hat fast jeder eine Empathie. Aber wichtig ist, diese Empathie dann in Mitgefühl zu transformieren und auch Selbstmitgefühl, weil das eben eine stärkende Kraft ist. Das ist ein Motivationssystem. Wenn das aktiviert wird, dann hat man eine ganz resiliente, man hat positive Gefühle, ne? Zu sich selber und zu anderen und kann damit mehr Stress ertragen und Stress reduzieren.
Sagt die Professorin Tanja Singer, sie ist die wissenschaftliche Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und ich habe mit ihr über Empathie gesprochen. Morgen findet an der Uni Heidelberg eine Empathiekonferenz statt. Frau Singer, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitte.